Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Vor 1,5 Jahren unterschrieben 700 deutsche Forschungseinrichtungen gemeinsam einen Vertrag mit dem Wissenschaftsverlag Wiley. Der Deal sollte den Weg dafür ebnen, dass Fachartikel von Forschern aus Deutschland künftig weltweit kostenfrei zugänglich sind. Aber was hat dieses Abkommen für Open Access bislang eigentlich gebracht?
Projekt Deal ist sicherlich eines der weltweit führenden Projekte in der globalen Transformation zu Open Access. Hier nimmt Deutschland insgesamt eine führende Rolle ein. Das ist also sehr positiv zu bewerten.
Sagt Guido Herrmann, der Deutschlandchef von Wiley, von dem wir gleich noch mehr hören. Außerdem berichten wir über Temperaturmessungen am Südpol, die belegen, die Antarktis erwärmt sich schneller als der Rest des Planeten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt wollen wir aber der Frage nachgehen, wie lange ist man eigentlich immun gegen das neue Coronavirus, wenn man eine Infektion damit überstanden hat? In Deutschland gibt es derzeit knapp 180.000 genesene Corona-Infizierte. Doch ob die Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre geschützt sind vor einer erneuten Ansteckung, das ist völlig unklar. Die jüngsten Befunde sprechen eher dafür, dass die Immunität nicht so lange anhält. Den aktuellen Wissensstand gab es heute Mittag bei einer virtuellen Pressekonferenz des Science Media Centers. Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth hat für uns zugehört. Volkert, was weiß man über die Langzeitimmunität bei SARS-CoV-2?
Ja, das zeichnet sich erst langsam ein Bild ab. Tatsächlich ist dieses Virus ja nicht nur für unser Immunsystem neu, sondern auch für die Forscher. Und deshalb kommen immer wieder neue Befunde raus. Die ersten Nachrichten auf diesem Gebiet waren positiv. In München zum Beispiel, da wurden die Patienten des Febasto-Ausbruchs untersucht. Und die hatten alle Antikörper gebildet, die sie vor einer zweiten Infektion schützen sollten. Also eine beruhigende Nachricht. Aber dann wurde das genaue Gegenteil aus Südostasien berichtet. 5 Patienten, die als geheilt entlassen waren und dann erneut an Covid-19 erkrankten. Diese Berichte wurden eigentlich immer wieder in Frage gestellt, weil nicht klar war, ob die wirklich geheilt waren. Und gerade ist eine Arbeit in Nature Medicine erschienen, wonach sich bei 37 Personen, die infiziert waren, aber keine Symptome entwickelt hatten, die Antikörper schon nach 8 Wochen immer deutlicher absenkten. Bei 40% waren sie sogar ganz verschwunden. Und auch bei den Webasto-Patienten ist das so, dass die Antikörperspiegel deutlich absinken.
Jetzt sind Antikörper ja quasi die Lenkwaffen des Immunsystems. Die fangen Erreger ab, bevor sie in Zellen eindringen können. Wenn die jetzt bei manchen ehemals Infizierten kaum noch im Blut nachzuweisen sind, heißt das, die könnten sich erneut anstecken?
Nicht unbedingt, meinte Stefan Becker, Virologe von der Universität Marburg, denn auch Blutproben mit wenig Antikörpern, die weisen zum Teil eine erhebliche Aktivität gegen SARS-CoV-2 auf. Es gibt auch Hinweise, dass es gar nicht so sehr auf die Antikörper Blut ankommt, sondern eher auf die in den Schleimhäuten. Und vor allem sind Antikörper eben nur ein Teil des Immunsystems. Und zwar der Teil, der für Wissenschaftler am leichtesten sichtbar zu machen, am besten zu untersuchen ist. Genauso wichtig sind aber zum Beispiel Gedächtniszellen für Antikörper. Wenn es nämlich zu einer zweiten Infektion kommt, können die ganz schnell die Produktion der passenden Antikörper hochfahren. Und Leif-Erik Sander von der Berliner Charité, der konnte aus eigenen Untersuchungen berichten, dass auch die T-Zellen auf SARS-CoV-2 reagieren. T-Zellen, die sind nochmal ein Element der Immunantwort. T-Helferzellen aktivieren andere Immunzellen und T-Killerzellen, die töten infizierte Zellen ab, sind also beide sehr wichtig. Und die finden sich bei genesenen Covid-19-Patienten und überraschenderweise auch bei einigen Personen, die dieses Virus noch gar nicht hatten. Wahrscheinlich sind die durch frühere Schnupfen-Coronaviren-Infektionen vorbereitet gewesen und können jetzt dieses neue SARS-CoV-2 zu einem gewissen Maße auch abwehren.
Und was heißt das dann für die Immunität? Also wie lange sind denn Patienten nach der Genesung vor einer zweiten Infektion mit dem neuen Coronavirus geschützt?
Ja, das kann man leider nicht mit Hilfe von Laborparametern bestimmen. Da muss man lange beobachten. Deshalb gibt es jetzt an vielen Kliniken in Deutschland Sprechstunden für Genesene. Die geben da immer wieder Blut ab. Und solange die Ergebnisse nicht vorliegen, kann man im Grunde nur Vergleiche ziehen. Da gibt es ja diese Corona-Schnupfenviren. Da hält der Immunschutz nur wenige Monate an. Also im nächsten Winter kann man sich mit dem gleichen Virus nochmal infizieren. Sollte das auf SARS-CoV-2 zutreffen, das wäre eine schlechte Nachricht. Aber andere Coronaviren, SARS, MERS, die lösen eine deutlich längere Immunantwort aus. Und wem das neue Coronavirus nun ähnelt, kann niemand sagen. Man darf nicht vergessen, die ersten Covid-19-Patienten, die haben ihre Infektion erst seit 7 Monaten hinter sich.
Viele Details also noch unklar. Kann man denn trotzdem schon praktische Konsequenzen ziehen aus den bisherigen Erkenntnissen?
Ja, der Infektionsepidemiologe André Karch aus Münster, der sagt, das sind zwei praktische Sachen. Einmal Sache Herdenimmunität. Das ist ja beruht darauf, dass wirklich große Teile der Bevölkerung dauerhaft vor diesem Virus geschützt sind. Das ist wohl eher nicht zu erreichen. Und er sagt auch, dieses Konzept Immunpässe, das geht einfach nicht auf. Das ist ja die Vorstellung, man misst die Antikörper und wer positiv ist, der gilt als geschützt vor SARS-CoV-2 und kann sein normales Leben wieder aufnehmen. Neben allen ethischen Problemen funktioniert das eben auch aus biologischen Gründen nicht, weil diese langfristige Immunität nicht garantiert ist.
Das heißt, die Befürworter von Immunpass- und Herdenimmunitätsstrategien sollten umdenken. Wie sieht es mit den Impfstoffentwicklern aus? Haben die jetzt auch Probleme?
Nee, denn Impfstoffe lösen andere Arten von Immunantworten aus. Und deshalb sind sich im Grunde die Experten alle einig, dass wir da auf einem guten Weg sind. Auch weil es so viele Projekte gibt, in der Zwischenzeit über 200, viele in klinischen Prüfungen. Also da sind sie ganz optimistisch, dass sich was tut. Auch wenn André Karch betont, dass man auch da die großen Phase-3-Studien abwarten muss, die sich erst Ende des Jahres mit Ergebnissen präsentieren werden.
Infos zur Dauer der Immunität gegen das neue Coronavirus waren das von Volkert Wildermuth. Vielen Dank nach Berlin. Am kältesten Ort auf der Erde wurde im Juli 1983 eine Temperatur von minus 89,2 Grad Celsius gemessen. Einen Katzensprung entfernt von der russischen Polarforschungsstation Vostok in der Antarktis, die damals alle Minusrekorde brach, haben Forscher jetzt allerdings einen erstaunlich raschen Anstieg der Temperaturen dokumentiert. Volker Mrasek mit neuen Erkenntnissen aus der Eiswüste am Südpol.
Sie liegt direkt am Südpol auf einem riesigen Eisplateau mehr als 2800 Meter über dem Meeresspiegel, die Amundsen-Scott-Forschungsstation der USA. Errichtet wurde sie 1956. Seit dieser Zeit gäbe es Temperaturmessungen vom südlichsten Punkt der Erde, erzählt John Turner, erfahrener Meteorologe beim britischen Antarktisdienst.
Die langjährige Durchschnittstemperatur dort beträgt etwa minus 50 Grad Celsius. Am wärmsten war es bisher im Dezember 2011 mit minus 12,3 Grad und am kältesten im Juni 1982 mit minus 81,7. Man kommt dort also nie über den Gefrierpunkt.
In den ersten 2,5 Jahrzehnten nahm die Eiseskälte am Südpol tendenziell noch weiter zu. Doch inzwischen weist der Trend überraschend in die andere Richtung. Das zeigt eine neue Auswertung der Messdaten bis 2018 durch Turner und 6 andere Antarktisforscher.
Seit etwa 1990 hat die Temperatur deutlich zugenommen, um 0,6 Grad Celsius pro Jahrzehnt. Das ist dreimal so schnell wie die globale Mitteltemperatur.
Hinterlässt der Mensch jetzt also auch schon seinen Fingerabdruck am Südpol durch die Abermilliarden Tonnen von Treibhausgasen, die er immer noch ständig produziert? Das könnte man vermuten, doch so einfach ist die Sache nicht.
In der Antarktis ist es besonders kompliziert, denn dort sind natürliche Klimaschwankungen sehr stark ausgeprägt. Und die Erwärmung am Südpol in den letzten 30 Jahren bewegt sich durchaus noch in den Grenzen der natürlichen Variabilität, wenn auch nur gerade so am Rand.
Dass sich der südlichste Punkt der Erde erwärmt, dahinter steckt nach weiteren Analysen und Modellrechnungen der Polarforscher eine ganze meteorologische Prozesskette. An ihrem Anfang steht eine natürliche Erwärmung des tropischen Westpazifik, die vor gut 20 Jahren einsetzte. Sie verstärkt die Konvektion, den Aufstieg warmer Luft. Dadurch entstehen mehr Stürme und Fronten, die sich auch nach Süden ausbreiten, Richtung Antarktis. Dort stellen sich dann gebietsweise kräftige Tiefdruckgebiete ein und die schaufeln am Ende warme Luft aus niedrigeren Breiten bis zum Südpol. So die Vorstellung von John Turner und seinen Fachkollegen.
Das ist eine unglaubliche Veränderung über tausende von Kilometern. Man könnte glauben, der Südpol sei völlig entlegen, aber auch er steht in Verbindung mit anderen Weltregionen.
Nicht der Mensch, sondern ein natürlicher Klimazyklus in den Tropen hat demnach den Temperaturschalter am Südpol umgelegt. Ganz ohne Einfluss sei die globale Erwärmung aber nicht, sagt Ted Scambos von der Universität von Colorado in den USA. Er ist ebenfalls Antarktisforscher und kennt die Studie seiner Kollegen bereits.
Die Autoren sagen, dass sich das alles auch in Modellen ohne Treibhausgase und globale Erwärmung darstellen lässt. Aber der Trend am Südpol bewegt sich im äußersten Bereich natürlicher Schwankungen. So etwas ist mit der Klimaerwärmung im Hintergrund viel wahrscheinlicher.
Wie auch immer, lange gab es die Vermutung, das hochgelegene Eisplateau am Südpol sei immun gegen jede Form von Erwärmung. Jetzt weiß man, das war ein Trugschluss.
Ein Beitrag von Volker Mrasek. Vom Umsatz her ist der Wissenschaftsverlag Wiley weltweit nur die Nummer 3, hinter Elsevier und Springer Nature. Auf dem Weg in die Zukunft ist man dort aber ganz vorne mit dabei. Als erstes großes Verlagshaus unterzeichnete Wiley Anfang 2019 ein Abkommen mit dem deutschen Deal-Konsortium aus 700 Universitäten, Forschungseinrichtungen und Bibliotheken. Ein Abkommen, das dafür sorgt, dass tausende Artikel, die Forscher in Deutschland jährlich in Wileys Fachmagazin veröffentlichen, für Nutzer in aller Welt sofort kostenfrei zugänglich sind. Weil von der dreijährigen Laufzeit dieses Vertrags die Hälfte schon rum ist, wollen wir mal Zwischenbilanz ziehen. Guido Herrmann ist der Geschäftsführer von Wiley Deutschland. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie hat der Vertrag mit dem Deal-Konsortium das wissenschaftliche Publizieren in Deutschland verändert?
Ja, das war, glaube ich, ein weltweit wegweisender Vertrag, der eine Bewegung, die es seit ca. 2000 gibt, die Bewegung hin zu Open Access, hin zu freiem Zugang zu wissenschaftlicher Publikation, deutlich beschleunigt hat. Und in Deutschland sind wir jetzt in der Situation, dass dank dieses Vertrages zwischen Projekt Deal und Wiley, Sie hatten es am Anfang schon gesagt, 700 Einrichtungen haben nun Zugriff auf alle 1600 Fachzeitschriften von Wiley. Das sind in Summe 7,5 Millionen Artikel. Und neben dem Zugang zur wissenschaftlichen Information, die bereits publiziert wurde, haben nun die deutschen Autoren die Möglichkeit, ohne administrativen Aufwand und zusätzliche Kosten ihre wissenschaftlichen Arbeiten in Open Access zu publizieren. Das heißt, diese Arbeiten aus der deutschen Forschung sind dann sofort weltweit ohne weitere Barrieren zugänglich. Und das führt dann dazu, dass die Sichtbarkeit international deutlich steigen wird. Und wir sehen auch innerhalb Deutschlands, der Zugriff auf die publizierte Information ist bei den 700 berechtigten Einrichtungen um 40% gestiegen. Das sind also sehr erfreuliche Entwicklungen.
Das heißt, Wissenschaftler müssen bei Wiley anders als bei anderen Verlagen zum Teil jetzt nicht mehr extra dafür bezahlen, damit ihre Artikel sofort frei zugänglich werden via Open Access. Sie sagen, die Nachfrage nach solchen Open Access-Publikationen, nach den Inhalten, die sie anbieten, ist stark gestiegen. Aber wie stark ist die Nachfrage nach Open Access-Publikationen von Seiten der Wissenschaftler dadurch gestiegen?
Also erst einmal ermöglicht der Vertrag allen Forschern in deutschen Einrichtungen Open Access zu publizieren. Und der Vertrag greift natürlich nicht der Entscheidung der Autoren vor, in welchen Fachzeitschriften sie publizieren möchten und bei welchen Verlagen. Bei den Autoren, die jetzt aber bei uns publizieren, sehen wir da einen sehr schönen Erfolg und mehr als 90% aller eingereichten Arbeiten werden dann hinterher auch als Open Access publiziert und sind somit gleich frei zugänglich auf der ganzen Welt.
90% nutzen diese Instant Open Access Variante, 10% nicht. Welche Argumente führen die Forscher ins Feld, die also trotz Flatrate dennoch nicht Open Access publizieren wollen? Und wie könnte man die auch noch überzeugen, mitzumachen?
Die Gründe, die wir sehen, sind in der Regel sehr individuell. Ein wichtiger Aspekt ist hier allerdings, dass das Thema auch für Autoren komplex ist. Weltweit gibt es ca. 1000 verschiedene Vorschriften von Forschungsförderern und Regierungen und Universitäten an ihre Forscher, wie sie publizieren sollen. Viele Forscher sind auch in internationalen Kollaborationen, sodass sie häufig auch sich sehr genau die Frage stellen müssen, unter welchen Vorgaben publiziere ich denn? Und das kann sicherlich ein Grund sein, dass das Thema trotz des Vertrages hier in Deutschland, insbesondere im internationalen Kontext, für Autoren noch sehr komplex ist. Um dem mal auf den Grund zu gehen, haben wir jetzt bei Wiley mal eine große Umfrage gestartet unter 1200 Forschern mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, um mal zu erfragen, wie diese dann Open Access und wissenschaftliches Publizieren sehen. Und die Ergebnisse sind ganz erstaunlich. 90% aller Befragten mit akademischem Hintergrund befürworten also Open Access und den freien Zugang auf Wissen. 79% sind der Meinung, dass Open Access einen Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt leisten wird. Und 83% sehen insgesamt in der Digitalisierung eine Chance für besseren Zugang zum Wissen. Und hier sehen wir also, dass die Autoren in der breiten Masse hier sehr unterstützend sind und sicherlich dann aber im Einzelfalle nochmal Beratung benötigen oder auch dann Hinweise, in welcher Art und Weise ihre Arbeit dann publiziert werden soll.
Der Trend zu Open Access scheint unaufhaltsam. Allerdings steht die Befürchtung im Raum, unter anderem von den Forschungsförderorganisationen, das Ganze könnte uns teurer kommen als bisher gedacht, wenn wir es auf breiter Front einführen. Aktuell ist es ja laut Vertrag, den Wiley also mit Deal geschlossen hat, so, dass pro veröffentlichtem Artikel knapp 3.000 Euro bezahlt werden, also von den Forschungsorganisationen, vom Deal-Konsortium an Wiley. Wenn jetzt immer mehr publiziert wird, heißt das ja, das Ganze wird immer teurer. Und deswegen gibt es eine Initiative namens Plan S, eine Initiative europäischer Forschungseinrichtungen, die die Kosten deckeln wollen und sagen, wir können nicht zulassen, dass, wenn immer mehr publiziert wird, wir immer mehr bezahlen müssen. Wo wäre denn für Wiley die Schmerzgrenze? Also wie weit unter 3.000 Euro pro Artikel könnten Sie gehen?
Ja, das ist jetzt eine sehr komplexe Frage, die sich, glaube ich, so pauschal nicht beantworten lässt. Wir haben in sehr intensiven Gesprächen mit unseren Partnern bei Projekt Deal und in der Max-Planck-Gesellschaft darüber gesprochen, wie viele Artikel sollen in Deutschland publiziert werden, welche Unterstützung soll der Verlag hier ermöglichen im Bereich Redaktion, Lektorat, technische Infrastruktur. Und in den Vertrag eingebunden, wie ich eben schon erläuterte, sind ja auch die Leserechte auf alle 1600 Wiley-Journale, sodass hinter dieser Zahl von 2750 Euro eine sehr komplexe Berechnung steht. Ich bin der festen Überzeugung, dass hier der Markt zu guten Lösungen führen wird, weil jeder Wissenschaftler ist ja nach wie vor wahlfrei. Er kann dort publizieren, wo er möchte und auch unter dem Modell, das er wählt. Und im Bereich Open Access gibt es jetzt ein breites Angebot von wenigen 100 Euro bis über 5000 Euro pro Artikel. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass also der Markt hier zu den besten und kompetitivsten Lösungen führen wird.
Also eine Deckelung der Publikationsgebühren insgesamt, wie eben die bereits genannte Initiative Plan S das fordert. Da sind Sie nicht begeistert von und können das auch nicht verstehen, dieses Bestreben?
Na, ich glaube, dass ich das Bestreben sehr gut verstehen kann. Und wir teilen ja auch den gemeinsamen Wunsch, Wissen maximal zur Verfügung zu stellen und die Autoren und die Leser maximal zu unterstützen. Über die Mittel, wie man da am besten hinkommt, kann man dann natürlich diskutieren. Und wie ich es vor wenigen Sekunden gesagt habe, bin ich der Überzeugung, dass man hier das dem Markt überlassen soll und nicht so sehr über Vorschriften zu versuchen, einen höheren Wettbewerb auszulösen.
Sagt Guido Herrmann, der Deutschlandchef von Wiley, mit dem wir eine Halbzeitbilanz gezogen haben, des Vertrags mit dem Deal-Konsortium. Die weiteren Wissenschaftsmeldungen vom Tage hat jetzt Lucian Haas für uns.
Die USA kaufen den Markt für Remdesivir leer. Das Medikament Remdesivir gilt als Hoffnungsträger bei der Behandlung der Lungenkrankheit Covid-19. Allerdings könnte der Wirkstoff in den nächsten Monaten in vielen Ländern nicht zur Verfügung stehen. Denn laut eines Berichts des britischen Guardian haben sich die USA beim Hersteller Gilead Sciences 500.000 Dosen des experimentellen Medikamentes gesichert. Das entspricht fast der kompletten Produktionsmenge der kommenden 3 Monate. Remdesivir wurde ursprünglich zur Behandlung von Ebola entwickelt, erfüllte aber nicht die Erwartungen. Bei Covid-19 erwies sich das Medikament aber in einer klinischen Studie als wirksam. Seit dem 1. Mai ist Remdesivir in den USA zur Verwendung in Notfällen zugelassen. Die Europäische Arzneimittelagentur empfiehlt eine baldige Zulassung auch in Europa. Alkohol macht das Hirn durchlässiger. Forschende aus Spanien haben eine bislang unbekannte Wirkung von Alkohol auf das Gehirn entdeckt. Untersuchungen von chronisch alkoholkranken Menschen sowie Experimente mit Ratten zeigten, dass regelmäßiger Alkoholkonsum, selbst in kleineren Mengen, die Struktur der Zellzwischenräume in der grauen Hirnsubstanz verändert. Sie werden durchlässiger für andere Stoffe. Ein Effekt dieser Veränderung ist, dass unter anderem auch suchtfördernde Botenstoffe wie Dopamin sich leichter im Gehirn verteilen können. Das würde erklären, warum auch ein nicht übertriebener Konsum von Alkohol mit der Zeit süchtig machen kann, obwohl Alkohol selbst das Belohnungssystem des Gehirns akut nur wenig beeinflusst, schreiben die Wissenschaftler im Fachjournal Science Advances. Ein Wirkstoff gegen Brustkrebs schädigt die Eizellreserve. Olaparib ist ein Wirkstoff, der zur Behandlung von jungen wie älteren Brustkrebspatientinnen eingesetzt wird, wenn diese bestimmte Mutationen in den Genen BRCA1 und 2 aufweisen. Allerdings könnte das für jüngere Frauen mit dem Risiko verbunden sein, unfruchtbar zu werden, warnen Forschende aus Australien im Fachmagazin Human Reproduction. Bei Experimenten mit Mäusen hatten sie beobachtet, dass Olaparib unreife Eizellen in den Eierstöcken in großer Zahl zerstören kann. Da bei Frauen die Anzahl der Eizellen insgesamt begrenzt ist, könnte eine ähnliche Verringerung der Eizellreserve ihre Chance reduzieren, später Kinder zu bekommen. Ein leuchtstarker Stern ist rätselhaft verschwunden. Der Stern war 75 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, in der Kinmen-Zwerggalaxie beheimatet. Zwischen 2001 und 2011 hatten Astronomen ihn wiederholt ins Visier genommen und von seinem leuchtkräftigen Zustand her erwartet, dass ihm bald ein Ende als Supernova bevorsteht. Doch als Forschende der Universität Dublin 2019 mit dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte ESO noch einmal nachschauten, stellten sie fest, der Stern ist einfach weg. Nun steht die Frage im Raum, ist der Stern zu einem schwarzen Loch kollabiert, ohne zuvor als Supernova hell aufzuleuchten? Das wäre ein Phänomen, das nicht zu den üblichen Theorien passt, wie Sterne vergehen, schreiben die Wissenschaftler in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Eine andere mögliche Erklärung ist, dass mittlerweile eine dichte Staubwolke den Stern umhüllt und dessen Licht abschirmt. Auch selbstgenähte Masken schützen vor Corona. Das berichten US-Forschende im Fachmagazin Physics of Fluids. In Experimenten testeten sie, wie gut verschiedene Arten von Selfmade-Masken Tröpfchen beim Niesen und Husten zurückhalten und damit eine mögliche Übertragung von Coronaviren verhindern können. Am besten schnitt dabei eine gut sitzende, doppellagig genähte Maske aus Baumwolle ab. Den geringsten Schutz bot ein simples Halstuch als Mund-Nasen-Bedeckung. Immerhin konnte auch das noch die Schleuderweite von feinen Hustentröpfchen um mehr als 50% reduzieren, im Vergleich zu einer Situation ganz ohne Maske.
Soweit die Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Lucian Haas.
Sternzeit, 1. Juli. Die Raumsonde für den Kometen Halley. Morgen vor 35 Jahren startete in Französisch-Guyana die letzte Ariane 1-Rakete in den Weltraum. Das wäre kaum der Rede wert, hätte sich nicht zum ersten Mal eine interplanetare Raumsonde der Europäischen Weltraumorganisation ESA an Bord befunden. Die Giotto-Sonde war zudem der erste Einsatz einer Ariane für eine wissenschaftliche Mission. Ihr Ziel? Ein etwa 15 Kilometer großer kosmischer Eisberg, der ein Dreivierteljahr später, im März 1986, erreicht werden sollte. Der Komet Halley. Lange hatten die Wissenschaftler auf diesen Tag warten müssen. Erste Vorschläge zur Realisierung einer europäischen Kometensonde gab es bereits 1964. Zwischenzeitlich war sogar eine gemeinsame Mission mit den USA im Gespräch, doch auf amerikanischer Seite wurden die erforderlichen Finanzmittel für den geplanten elektrischen Antrieb der Sonde nicht bewilligt. So blieb am Ende nur Plan B, der eine eigene, rein europäische Mission vorsah. Giotto, benannt nach dem mittelalterlichen Maler Giotto di Bondone, der den Kometen auf einem Fresko verewigt hat, wurde innerhalb von nur 5 Jahren gebaut. Neben Giotto, die sich dem Kometenkern bis auf 600 Kilometer näherte, waren noch 4 weitere Raumsonden unterwegs zum Rendezvous mit Halley. 2 sowjetische und 2 japanische. Sie hielten einen wesentlich größeren Sicherheitsabstand ein. Nur die europäische Giotto-Sonde hat den Kometenkern aus der Nähe fotografiert und so Halley geradezu in die Augen geblickt.
So viel für heute von Forschung aktuell. Was in der Wirtschaft heute spannend ist, das verrät Ihnen hier nach den Nachrichten gleich meine Kollegin Silke Hane. Ich danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.